Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, das heutige Sonntagsevangelium von den 5 klugen und 5 törichten Jungfrauen ist vielen, jedenfalls der Bezeichnung und dem Titel nach, eigentlich sehr wohl bekannt. Aber das Entscheidende ist, und darauf scheint kaum noch Wert gelegt zu werden, darauf scheint man kaum mehr sein Augenmerk darauf zu richten, welche Warnung in diesem Evangelium ausgesprochen wird und dass wir diese Warnung wirklich ernst nehmen in unserem Leben. Dass wir eben klug verfahren im Sinne dieses Evangeliums. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich werde noch im Einzelnen dann darauf zu sprechen kommen, auf diese Klugheit und auch auf die Torheit. Zunächst einmal, es handelte sich hier im Evangelium um ein Gleichnis. Das heißt, der Herr will durch ein Bildwort den Menschen klar machen, worauf sie achten müssen, worauf sie ihr Augenmerk richten müssen. Und das ist die Rede von 10 Jungfrauen, von denen gesagt wird, dass 5 von ihnen klug seien und 5 töricht. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, diese 10 Jungfrauen haben sich, wie man das modern so gern ausdrückt, gemeinsam auf den Weg gemacht. Und zwar dem Bräutigam entgegen. Zunächst einmal ist da schon die Frage, wer ist denn mit diesen 10 Jungfrauen gemeint? Man könnte ja schon beinahe Anstoß nehmen an dem heutigen Evangelium, weil ja die Quote, die Geschlechterquote gar nicht gewahrt ist. Ne? Man muss mal hören, wann da wieder was am Text rumgefummelt wird, dass das auch wieder politisch korrekt ist. Also, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, nur Jungfrauen. Na also, bitte. Wer sind denn die Jungfrauen? Sie? Ich? Draußen? Wieso denn das? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wann werden denn die Jungfrauen im Sinne des Gleichnisses heute zu Jungfrauen? Unabhängig von ihrem biologischen Geschlecht. Bei der Taufe? Wieso denn das? Weil sie bei der Taufe in die Braut Christi des ewigen Bräutigams als Glieder eingegliedert oder wie man modern politisch auch so gern sagt, integriert werden. Das heißt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, die Biologie spielt, wenn überhaupt, in der Kirche nur eine ganz untergeordnete Rolle. Zuerst kommt die geistliche Wirklichkeit und das ist die eigentliche Wirklichkeit, die eigentliche Wahrheit. Das kann man überhaupt nicht deutlich genug sagen. Das geht hin bis zu der Anrede des heiligen Paulus Brüder. Hat ja auch man wieder gemeint, man müsse das jetzt umfunktionieren im Sinne der modernen Geschlechtertheologie. Ne? Da sind wir bei der Natur, da sind wir bei der Biologie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Da haben wir den geistlichen Bereich verlassen, ist das klar? Wir sind doch zuerst einmal, und so müssen wir uns doch auch verstehen, geistliche Menschen als Getaufte. Und nicht nur Biologie. Als Biologie wären wir nicht mehr als intelligente Tiere. Das muss uns auch klar sein. Wozu uns die Politik, die moderne Politik macht und die Leute auch ohne weiteres mit sich machen lassen, man soll es nicht für möglich halten. Also, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir alle werden durch die Taufe Jungfrauen, Bräute des ewigen Bräutigams Christus, weil wir integrale Bestandteile, Glieder seiner Braut der Kirche werden. Zugleich werden die Frauen auch Söhne, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, durch die Taufe, auch wiederum unabhängig vom biologischen Geschlecht. Und mit Genderei hat das alles überhaupt nichts zu tun. Inwiefern denn Söhne? Weil sie in der, oder jeder Mensch, die in der Taufe dem wesensgleichen Sohn des Vaters verähnlicht werden, nach seinem Bild neu geschaffen werden. Schauen Sie einmal, was das für eine Würde ist und was wir daraus machen, weil wir meinen, wir müssen uns an die Politik, mein Gott, was hat uns denn die Politik, was hat uns denn die moderne Ideologie schon zu bieten? Ist doch schon geradezu geisteskrank, sowas. Also diese 10 Jungfrauen, sie nehmen ihre Lampen, aber nur 5 nehmen auch noch Öl mit. Sozusagen als Vorrat. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, man geht da seinen Weg und alles wunderbar schön. Es ist so schön, so kuschelig, so gemeinschaftlich und es lenkt so schön von allem Möglichen ab. Und dann auf einmal erschallt der Ruf, der Bräutigam kommt. Und dann heißt es, bereit zu sein. Oh, Lampen anmachen. Sie haben zwar alle geschlafen, aber das ist nicht das Entscheidende. In dem Moment, wo dieser Ruf erschallt, sind sie alle wach und wissen, jetzt müssen die Lampen angesteckt werden. Jetzt geht's mit dem Bräutigam in den himmlischen Hochzeitssaal. Und da ist das Malheur jetzt auf einmal ganz akut. Die außer ihren Lampen auch noch Öl mitgenommen haben, na, die sind in einer komfortablen Situation. Sie können die Lampen anmachen, sie haben Vorrat. Die anderen, die törichten Jungfrauen, die haben Lampen, sie brennen aber nicht, weil kein Öl da ist. Aber das Öl ist der einzige Brennstoff für diese Lampen. Ohne Öl brennen die Lampen nicht und ohne Öl brauche ich die Lampe überhaupt nicht. Eine Lampe, die nicht brennt, braucht keiner, die ist sinnlos. Und nun bitten Sie die anderen, die klugen Jungfrauen, könnt ihr uns nicht da von eurem geben? Nee, dann reicht es weder für uns noch für euch. Kauft euch. Und dann gehen sie weg, um sich Öl zu kaufen. Und inzwischen kommt der Bräutigam. Die klugen Jungfrauen ziehen mit ihm in den Hochzeitssaal ein und dann fällt hinten die Tür ins Schloss. Feierabend. Die Törichten kommen jetzt zurück. Herr, Herr, mach uns auf. Nichts mehr. Ich kenne euch nicht. Haben wir das wohl wahrgenommen? Haben wir das wahrgenommen? Die Tür fällt ins Schloss. Herr, Herr, Lamento und Seda und Mordio und das ganze Geschrei hilft nichts mehr. In wessen Jesusbild passt denn das, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? In das Jesusbild von ganz wenigen heute. Geht ja doch nur noch um Liebe und Barmherzigkeit und Kusschen und Schmüserkiss und so weiter. Und da läuft schon alles. Ne? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, gehen wir das gerade einmal durch. Da sind ja eine ganze Fülle von Facetten darin enthalten. Zunächst einmal, warum sind die klugen Jungfrauen klug? Worin besteht denn die Klugheit? Was ist denn Klugheit? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, mal ganz abstrakt gesprochen von diesem Evangelium, die Klugheit ist eine der vier natürlichen Kardinaltugenden. Haben Sie davon schon mal was gehört? Vier Kardinaltugenden. Welche sind denn das? Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Maß. Warum sind das natürliche Kardinaltugenden? Weil sie eigentlich jeder Mensch haben kann, wenn er sie nur haben will, unabhängig davon, ob er im Gnadenstand ist oder nicht, ob er getauft ist oder nicht, sondern die eigentlich Kraft seiner Natur ein Mensch haben kann als Tugenden. Warum sind sie Kardinaltugenden? Was heißt denn Kardinal eigentlich? Sind so gewisse Würdenträger mit roter Montur, rotem Toller, liebe Brüder und Schwestern, Herrn Kardinal, das Kardinaltugenden, oder das kommt von dem lateinischen Wort cardo, zu Deutsch die Türangel. Das heißt, so ist das Genie, in dem sich alles dreht. Und so auch mit diesen vier Kardinaltugenden, ich wiederhole noch einmal, Klugheit, Tapferkeit, Gerechtigkeit, Maß, das ist sozusagen unser Leben und unsere Entscheidungen so in diesen Scharnieren bewegen müssen. Übrigens, natürliche Tugenden, muss es ja auch noch übernatürliche Tugenden geben, wer sind das? Das sind die göttlichen Tugenden, die eingegossenen Tugenden bei der Taufe. Glaube, Hoffnung, Liebe, so ein bisschen Religionsunterricht eben in Parenthese. Der in uns den Glauben wäre, der in uns die Hoffnung stärke, der in uns die Liebe entzünde, das ist die Bitte um die drei übernatürlichen, göttlichen, eingegossenen Tugenden zu Beginn eines Rosenkranzes. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was ist dann also Klugheit, diese Kardinaltugend? Klugheit wird dann gefordert, wird dann relevant, wenn es um Entscheidungen geht. Der Mensch muss Entscheidungen treffen und ist die Frage die, ob er sie und dass er sie auch klug trifft. Und wie trifft er sie klug? Welchen Gedanken muss er anstellen? Er muss wissen um den Sinn, um die Bedeutung dessen, was er macht. Was ist das, was wesentlich ist, um mein Ziel zu erreichen, wenn es schon einmal klug ist, überhaupt dieses Ziel erreichen zu wollen? Worauf kommt es an? Was ist wesentlich? Und dass er mit so wenig Möglichkeiten und mit so wenig Aufwand, wie es eben möglich ist, an dieses Ziel gelangt. Aber dass er auf jeden Fall das, was wesentlich ist, um zum Ziel zu kommen, dass er darauf sein Augenmerk richtet. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Was heißt das also ganz konkret? Kluge Jungfrau zu sein. Das heißt, aha, es kommt also für das Gelingen meines Lebens, und das Gelingen jedes einzelnen Menschenlebens, ob der das weiß oder nicht, ob es interessiert oder nicht, allein darauf an, dass ich in den himmlischen Hochzeitssaal komme, um es mit dem heutigen Gleichnis zu sagen. Dass ich ins ewige Leben gelange, dass ich in den Himmel komme, dass ich zur Anschauung Gottes gelange. Das können Sie alles so ausdrücken, gemeint ist immer dasselbe. Aha. Und jetzt ist die Frage, die, wie stelle ich das an? Was muss ich denn da machen? Im Bilde des Gleichnisses gesagt, du musst deine Lampe brennen lassen. Du musst Vorsorge treffen, dass du dieses Ziel auch erreichst, dass du den Weg dahin auch mit den dir zur Verfügung stehenden Mitteln schützt, dass dir nicht jemands Licht ausbläst, was immer das ist, das Licht und die Lampe, da komme ich noch drauf zu sprechen. Liebe Brüder und Schwestern, Herrn, der kluge Mensch, der lässt es nicht darauf ankommen. Der sorgt für alle Eventualitäten vor. Klugheit heißt, ich spiele alle Eventualitäten einmal durch, so gut mir das möglich ist, wo mein Ziel gefährdet werden könnte und wie ich es am besten, am leichtesten eben erreiche, mit so wenig Gefährdung wie möglich und wie ich mich dazu verhalte. Der Kluge ist derjenige, der alle Eventualitäten erwägt, weil er es nicht drauf ankommen lassen will. Weil er für alles, an alles gedacht haben will. Der Kluge ist der, der sagt, ich habe für alles vorgesehen. Die Situation, auf die ich zugehe, hier das Kommen des Herrn, kenne ich. Und ich habe deswegen alles so vorbereitet, dass mich diese Situation, von der ich weiß, dass sie plötzlich eintreten wird, ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, der Herr kommt wie ein Dieb in der Nacht, dass ich sagen kann, es kann jetzt kommen, wie es will. Es kann mich nichts mehr überraschen. Ich bin bereit. Die fünf klugen Jungfrauen waren jederzeit bereit, den Bräutigam zu empfangen. Und die anderen waren deswegen töricht, weil sie es haben drauf ankommen lassen. Sie haben vielleicht grob fahrlässig gedacht, wird schon gut gehen. Oder noch schlimmer, und wenn es halt nicht gut geht, sei es drum, so schlimm wird es auch nicht sein. Das ist töricht, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Eine solche Jungfrau hat es auch nicht mehr verdient, in den Himmel zu kommen. Wer die geistlichen, die göttlichen Güter so gering schätzt, wie das in einer solchen Gesinnung, na, wird schon gut gehen, oder, na ja, sei es drum, wenn halt eben nicht, ist genauso gut, ist auch egal. Wer die geistlichen Güter für Ramsch hält und faktisch mit seinem Verhalten für uns erklärt, der braucht es ja nicht, liebe Brüder und Schwestern. Gott hat keinen Ramsch, den er irgendeinem andrehen und aufzwingen und aufdrängen will. Wer es nicht will, ist schon bedient. Okay, traurig. Aber der soll auch eines wissen. Die richtige Erkenntnis wird ihm kommen, spätestens in der Ewigkeit. Aber dann ist die Tür ins Schloss gefallen. Dann sind alle Spatzen gefangen. Dann ist die Entscheidung unwiderruflich. Herr, Herr, mach uns auf, kenne euch nicht. Punktum. Man kann es überhaupt nicht deutlich genug sagen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Wie die Menschen heute mit ihrer Ewigkeit verfahren, das ist wirklich schandmäßig. Wenn überhaupt noch jemand glaubt, da sind wohl relativ wenige, dass mit dem Tod, wie man sich so ausdrückt, in Anführungszeichen, noch nicht alles zu Ende ist, dass da noch was kommt. Das ist ja schon enorm viel heute, ne? Die meisten glauben ja daran nicht mehr, auch von den Getauften. Tod, um, weg, Feierabend, Schluss, vorbei. Die Erkenntnis kommt noch jedem, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Aber es gibt ein zu spät. Merken Sie sich, es gibt ein zu spät, unwiderruflich. Die Entscheidungen fallen hier in diesem Leben und nicht da oben. Ich komme mit meinem Herrgott schon klar. Na, wenn du meinst. Was ein Denken, was eine Redensart, die Sie alle schon gehört haben. Schändlich, beschämend so etwas. Aber eben so weit verbreitet. Für alle Eventualitäten gerichtet sein und es nicht drauf ankommen lassen. Das wäre ein wesentliches, ganz, ganz zentrales Moment von echter Klugheit. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, schauen Sie doch mal da. Da ist eine Frau, die meint, sie hätte ein Kind empfangen, sie sei schwanger geworden. So, da geht sie zum Arzt und er sagt, ja, sie sind schwanger und dann Geburtstermin da und da. Ja, weiß man ja heute alles ganz genau. Liebe Brüder und Schwestern, was macht jetzt eine kluge werdende Mutter? Die weiß, dass das, was der Arzt errechnet hat, dem Kind völlig wurscht ist, ne? Dass so ein Kind plötzlich ganz eilig haben kann. Dass es dann mal im Schweinsgalopp losgehen muss. Was macht sie also aus Klugheit? Die packt ihr Köfferchen beizeiten. Ne? Wenigstens mit den wichtigsten Utensilien, die sie notwendig braucht, wenn es wirklich mal im Galopp sein muss, dass sie ins Krankenhaus muss. Und dann stellt sie das Köfferchen nicht auch auf den Dachboden, sondern stellt das neben ihr Nachttisch, sodass sie nur neben hingreifen muss und alles ist gerichtet. Das ist eine kluge, werdende Mutter. Da könnte man auch mit Christus fragen, warum seid ihr hier so klug? Und wisst, was ihr zu tun habt, warum wisst ihr das nicht, wenn es um die eigentlichen, um die himmlischen, um die göttlichen Dinge geht? Oder interessieren die euch so wenig? Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ein weiterer Punkt in diesem Evangelium, der sich eigentlich doch nachdenklich machen müsste, vielleicht den einen oder anderen auch nachdenklich gemacht hat. Da sagen also jetzt da die fünf Törichten, die waren doch alle gemeinsam so schön auf dem Weg. Gebt ihr uns mal von eurem Öl. Und was sagen die? Das geht nicht. Wenn wir euch von unserem Öl geben, reicht's weder für uns noch für euch. Kauft euch doch was. Fällt Ihnen da nicht irgendwas auf? Hat das was mit Nächstenliebe zu tun, liebe Brüder und Schwestern? Sind das nicht Geizkragen, sowas? Ist das nicht unsolidarisch? Lassen die nicht jetzt einfach hängen? Man macht doch immer mal einen Fehler, das ist doch menschlich, ne? Ja. Sie müssen sensibel werden für diese Kleinigkeiten. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, haben die jetzt die beispielhaften, klugen Jungfrauen gegen die Nächstenliebe verstoßen? Wie beantworten wir diese Frage? Indem wir uns fragen, was ist denn mit den Lampen und was ist denn mit dem Öl, diesen beiden Bildern aus dem Gleichnis nun tatsächlich gemeint? Die machen da kein Martinszug, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, um den geht's gar nicht. Was sind denn die Lampen, die brennen oder nicht brennen? Bei den Jungfrauen, das sind die Herzen. Das sind deren Herzen, das sind doch Bräute. Und was ist mit deren Herzen? Die sind finstere Löcher. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wo die Liebe zum Bräutigam da ist, da brennen doch die Herzen, oder täusche ich mich da? Da sind doch die Herzen glühend, oder täusche ich mich da? Das sind doch keine schwarzen Beutel. Finster, Nacht. Und von daher wird auch klar, was mit dem Öl gemeint ist. Was macht denn die Herzen brennend? Und wovon glühen denn Herzen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Von der bräutlichen Liebe. Oder täusche ich mich da? Aha. Gebt uns doch von eurem Öl, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie sagen, wir können das nicht. Und das stimmt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, kann ich jemandem, für den Christus wurscht ist, der ihn nicht liebt und auch nicht lieben will, dem er so egal ist, meine Liebe zu Christus abgeben? Warum können die also nicht ihr Öl abgeben? Weil es mit dem Öl etwas gemeint ist, was höchst persönlich und unübertragbar ist. Entweder ich liebe oder ich liebe nicht. Dazu brauche ich noch nicht mal die Liebe zu Christus oder zu Gott, sondern zu einer anderen Person. Menschlichen Person ist genau dasselbe. Das ist doch der springende Punkt. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da muss schon jeder selbst dafür sorgen. Ich muss selbst dafür sorgen, dass ich zu einem liebenden Christusverhältnis komme, zu meinem Bräutigam. Das ist meine Verantwortung für mich selbst. Das ist geordnete Selbstliebe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Die kann ich nicht abgeben an Leute, die kalte Herzen haben. Kalte Herzen, ne? Da haben wir es. Kein Öl da, keine Liebe da. Kalt, verhärtet, verstockt. Bräutlichkeit. Kein Gedanke daran. göttliche Liebe. Das ist der Punkt. Und das ist ein ungeheuer wichtiger Punkt, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Mit dieser Christusliebe. Wodurch wird denn diese Christusliebe, gerade auch in der katholischen Kirche, ohne dass man sich dessen bewusst ist eigentlich, oder böswillig da sogar, das noch ist, blockiert? Wodurch denn? Beispielsweise, dass ich schon meine, es genügt, wenn ich, was weiß ich, genug religiöses Wissen habe. Erst recht, wenn ich Theologie studiert habe. Wenn ich in der Theologie promoviert habe, Doktor bin in der Theologie, habilitiert habe, einen Privatdozent oder sogar einen Professor mit einem Lehrstuhl. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, Wissen ist Wissen über etwas, auch über Gott. Das ist immer in der Theologie. Hat das schon was mit Liebe, mit meinem bräutlichen inneren Herzensverhältnis zu Christus zu tun? Ivo, nicht die Bohne. Nicht die Bohne. Sie wissen, dass ich mächtig Front mache, immer wieder gegen dieses Leistungsdenken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Leistungs- und Verdienstdenken, das ja auch so tief drin sitzt. Liebe Brüder und Schwestern, man muss sich meinen Arbeitgeber lieben. Ich bringe eine Leistung, damit ich dann eine Gegenleistung bringe. Da ist doch die Liebe noch außen vor. Liebe Brüder und Schwestern, ich kann noch so intensiv Theologie studieren und habe ein verstocktes Herz, in dem von Bräutlichkeit, von bräutlicher Liebe nichts da ist. Das ist auch ein großes Missverständnis über Theologie, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Schauen Sie, man sagt Theologie, das ist also eine Wissenschaft, wie Medizin, Naturwissenschaften, Physik, Mathematik, Biologie und so weiter und so weiter und so weiter. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wodurch müsste sich die Theologie von jeder anderen wissenschaftlichen Disziplin ganz wesentlich auch im Bewusstsein der Leute unterscheiden? Wodurch? Womit hat es nur Theologie zu tun? Und keine andere Wissenschaft. Würden Sie sagen, ah ja, mit Gott. Mit Person. Mit Person, sogar mit der göttlichen Person, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Das hat noch nicht einmal die Medizin. Wieso denn das? Weil der Arzt sich nur für Sie interessiert, für Ihren Herzschlag, für Ihren Blutdruck, ich sage das jetzt mal so ein bisschen plakativ, für Ihre Knochen und Ihre Gelenke und für Ihre Leber und Ihren Magen und Innereien. Aber nicht für Sie als Person. Als solche, die geschaffen ist, um geliebt zu werden und selbst zu lieben. Als Person vollziehe ich mich und verwirkliche ich mich als Person nur als Liebender. Und wie ist da das Gottesverhältnis, auch von frommen Katholiken, liebe Brüder und Schwestern im Herrn? Ist das ein persönliches Verhältnis, wie es sein müsste und selbstverständlich wäre? Ich will es keinem unterstellen. Aber bei den meisten ist es doch ein Sachverhältnis. Ne? So, ich rede über Gott, als ging es über irgendeine Sache. Als täte ich mich über Fußballergebnisse oder über mathematische Probleme oder über was weiß ich unterhalten. Das heißt also so, als wäre Gott nur eine Sache, ein Gegenstand, um es nicht zu sagen, ein toter Gegenstand. Und in welcher Weise leistet die Kirche da noch Vorschub? Bei der Kommunion. Wenn der Herr, der lebendige Herr, sich mir schenkt, in der Weise der Hostie, das heißt in der Weise eines Stückchen Brotes, wie es uns ja nur erscheint, dann muss ich bei mir mehr oder weniger der Eindruck aufdrängen, es handelt sich hier nicht um den lebendigen Gott. Es handelt sich hier nicht um lebendige Person. Es handelt sich hier nicht um den Bräutigam, der mich liebt, sondern um ein Stückchen Brot, um ein Plätzchen, um einen Keks, um einen toten Gegenstand, vor dem ich dann auch noch hinknien soll, ne? Liebe Brüder und Schwestern. Nee, nicht hinknien vor einer Sache, sondern vor dem Lamm Gottes, dem Bräutigam, das sich für uns hat schlachten ließ, das aber lebt, das Person ist. Sie können zu dieser bräutlichen Liebe nur kommen, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wenn Ihnen das klar ist. Und die eucharistische Anbetung ist ein ganz wesentliches Mittel dazu, zu einem ganz persönlichen, bräutlichen, liebenden Verhältnis zu Ihrem Bräutigam zu kommen. Wo ich nur von Rechten und Pflichten spreche, da kann ich sagen, Rosenkranz beten, brauche ich nicht, steht in der Bibel, steht nichts vom Rosenkranz. Eucharistische Anbetung steht auch nicht im Rosenkranz, brauchst du auch nicht. Sollst nur mal sonntags morgens in die Kirche gehen. Paranoiere das mal so. Tja, das ist der Tod der persönlichen Christusliebe, liebe Brüder und Schwestern. Ja. Machen wir uns doch da nichts vor. Nach meiner Überzeugung jedenfalls schon. Denken Sie das ruhig einmal, bedenken Sie das mal. Das könnte Sie eigentlich lange, lange Zeit beschäftigen, dieses Thema. Anhand dieses Evangeliums. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind wir kluge Jungfrauen? Wir müssen das sein. Worin würde denn eine wesentliche Maßnahme, sage ich mal, bestehen, dass es wir nicht anbrennen lassen, sondern dass wir für alle Eventualitäten gerichtet sind? Das Evangelium macht uns den Eindruck, als ging es nur um das Ende der Zeiten bei der Wiederkunft Christi. Höchstpersönlich geht es schon um einen Tod. In meinem Tod wird nichts mehr entschieden, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, sind alle Spatzen gefangen. Die Entscheidungen werden hier getroffen. Oder eben auch nicht. Für ihn. Das muss klar sein. Und was gehört da ganz wesentlich dann eben zu der Klugheit einer klugen Jungfrau, damit sie sozusagen gerichtet ist für alle Fälle? Reue und das Bußsakrament. Ja, Sie haben richtig verstanden, das Bußsakrament. Dass ich nicht in meinen Sünden sterbe, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Denn die Sünde ist ja eine Lieblosigkeit, sondern dass ich immer wieder meine Liebe erneuere, immer weiter, immer wieder neu entflammen lasse. Durch das Bußsakrament, durch die Vergebung der Sünden und dadurch immer heiler werde und dadurch ein immer mehr bräutlicheres Herz bekomme gegenüber dem Bräutigam. Das ist das allererste Gebot einmal der Klugheit einer klugen Jungfrau. Beichte. Ja, ich habe mich nicht versprochen. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, ich wünsche uns allen, eine ganz entschiedene Klugheit, die nicht wegguckt von dem, worauf wir zugehen, sondern dass wir wirklich klug sind und sagen, das steht mir bevor. Vielleicht heute Mittag schon, dass ich abberufen werde. Und dass ich dann sagen kann, ist okay, ich bin Gericht, das Öl, die Lampe brennt. Ich lasse es mir im himmlischen Hochzeitsmahl jetzt gut gehen. Was halten Sie denn von so einem Gedanken? Ist das nicht ein Evangelium? No, also, bitte. Das denke ich aber wohl schon. Ne? Also, liebe Brüder und Schwestern, Herrn, freunden Sie sich immer mehr an mit dem Bußsakrament. Es drängt die Zeit. Der Herr ist im Kommen. Amen.